Ja, nun können wir uns vorstellen, ein Jahr im Kaff Brunsbo, immer vor Augen, dass er eigentlich nach London will und dort das in Augenschein nehmen will, was ihm Benzelius aus den Briefen, die er ausgetauscht hat, erzählt hat, was da alles so los ist in London, in Paris, in Holland und so weiter, in Deutschland. Und er bricht also sehr früh dann los. Der Krieg mit den Dänen ist noch nicht so ganz zu Ende. Und da findet er dann ein Schiff, das bereit ist, ihn mitzunehmen und überzusetzen. Diese Reise, die er da macht, das ist also die erste Reise. Swedenborg hat im Laufe seines Lebens also 11 Reisen unternommen und diese Reisen, die waren also eigentlich viel besser und schöner als das, was man sich heute als Urlaubsreise als normaler Angestellter leisten kann. Da hat man dann so 6 Wochen und überlegt sich, ob man die am Stück überhaupt nimmt oder ob man sich die lieber aufdröselt. Nun hat man natürlich Flugzeuge und kommt schneller dahin, wo man will. Aber Swedenborg, der war mitunter mehrere Jahre unterwegs, wenn er mal unterwegs war. Und das, was unser Jahresurlaub ist, das hat er manchmal an der Küste verbracht, bis das erste Schiff überhaupt sagte, jetzt ist der Wind günstig, damit wir übersetzen können. Da hat er schon 3 Wochen sozusagen, also wir würden sagen, auf dem Bahnhof verbracht, bevor er überhaupt ein Schiff fand, nicht wahr? Und dann war er halt irgendwann ein Schiff und dann hat es also nochmal 2, 3 Wochen gedauert, bis er da war, wenn der Wind nicht so günstig war. Und insofern kann man sich natürlich vorstellen, wenn man also auf diese Weise vorwärts kommt, dann ist man schon ein bisschen länger unterwegs. Und also diese erste Reise, diese Studienreise, die dauerte also ganze 5 Jahre. Das war allerdings selbst sein Vater langsam ein bisschen zu viel. Der hat versucht, ihm den Geldhahn abzudrehen und ihn ein bisschen früher zur Heimreise zu bewegen. Aber Swedenborg hat das immer wieder hinausgezögert. Ja, und damit werfen wir einen kleinen Blick in diese Studienreise. Ich habe jetzt vor kurzem mal alle Quellen, die zu dieser Studienreise überhaupt noch greifbar sind, herausgegeben. Da ist ein kleines Buch entstanden, Swedenborgs Bildungsreise, die Quellen in deutscher Übersetzung mit einer Einführung von Thomas Noack, also damit man sozusagen die Quellen noch ein bisschen systematischer zusammen hat. Und diese erste Reise muss ich vorlesen, weil das für seinen weiteren Werdegang eine wichtige Bedeutung haben wird. Also 1710, ich reiste nach Gothenburg von Brunsbo aus, nicht noch in Schweden, und von da zu Schiff nach London. Unterwegs nach London war ich 4-mal in Lebensgefahr. Das hängt eben damit zusammen, dass er eigentlich noch in Kriegszeiten reist. Erstens, also das erste jetzt nicht unbedingt damit, aber die nächsten Sachen. Erstens durch eine Sandbank an der englischen Küste während eines dichten Nebels, wobei alle sich verloren glaubten, da der Kiel des Schiffes nur noch einen Viertelsfaden von dieser Sandbank entfernt war. Also da hätte er das erste Mal hops gehen können. Das muss ihn so beeindruckt haben, dass er sich dann in den nächsten Jahren mit einem Thema beschäftigt, das gegen solche Vorfälle die Schifffahrt hätte wappnen sollen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht zu erzählen. Das will ich jetzt noch nicht erzählen. Also, das war die erste Sache. Zweitens, durch die Mannschaft eines Kaperschiffes, die an Bord kam und sich für Franzosen ausgaben, während wir sie für Dänen hielten. Das war ja sozusagen die Leute, die da gerade versucht haben, mit den Schweden da die Landverhältnisse neu zu regeln. Drittens, durch ein englisches Wachschiff am folgenden Abend, das infolge eines Berichtes uns in der Dunkelheit für dieses Kaperschiff hielt, weshalb es eine volle Breitseite auf uns abfeuerte. Da wäre er das dritte Mal hops gegangen, ohne uns jedoch einen erheblichen Schaden zu tun. Viertens, in London war ich bald nachher noch größerer Gefahr ausgesetzt, denn einige Schweden, die sich in einem Boot unserem Schiff näherten, überredeten mich, mit ihnen in die Stadt zu fahren, während allen an Bord befohlen war, 6 Wochen da zu bleiben, indem die Nachricht sich verbreitet hatte, also auf dem Schiff zu bleiben, indem die Nachricht sich verbreitet hatte, es sei in Schweden die Pest ausgebrochen. Da ich die Quarantäne nicht hielt, wurde nachgeforscht. Ich entging jedoch dem Strang, aber mit der Erklärung, dass in Zukunft keiner, der das wieder versuche, diesem Schicksal entgehen werde. Also der wäre fast gehängt worden. Aber er hat es überlebt. Und diese Reise, die ihn also mit solch großen Erwartungen in die neue Welt führte, wo er also die junge, aufkeimende Wissenschaft mit tiefen Lungenzügen in sich aufnahm, die hätte ihn fast das Leben gekostet. Und diese Erfahrung muss doch etwas traumatisch gewirkt haben in ihm. Denn ich nehme das vorweg, weil die Zeit schreitet doch voran und ich mache immer Ausblicke sozusagen in den späten Swedenborg. Swedenborg wird im Laufe seiner weiteren Karriere ja dann allmählich geöffnet werden für die geistige Welt. Wir werden dazu natürlich auch noch kommen. Und das geht über mehrere Jahre. Er wird vorbereitet über Träume allmählich in der Auseinandersetzung mit der geistigen Welt, mit der Innenwelt im Menschen. Und es haben sich einige Berichte davon erhalten, unter anderem eben sein Traumtagebuch. Aber das hat sich nur bruchstückhaft erhalten. Aber eine entscheidende Christusvision hat sich eben darin enthalten, die zu den Ereignissen gehören, die sein Inneres allmählich geöffnet haben für die Wahrnehmung der anderen Welt, die ständig um uns herum ist, ob wir sie nun wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, die ihn dazu geführt haben, dass er als inkarnierter Geist auf Du mit den exkarnierten Geistern sich unterhalten konnte. Ich hatte schon einige von der Sorte erwähnt. Und die Vorbereitung, dass er also in den Himmel eingelassen wurde als dreckiger, sündhafter Erdenmensch, der an und für sich noch nicht den Reinigungsvorgang in der geistigen Welt oder in der Geisterwelt, besser gesagt, durchlaufen hat. In diesem Vorgang spielt eine Christusvision eine Rolle, die er in Delft hatte, also auf einer seiner Reisen in Holland. Und da erscheint ihm Christus in der Nacht im Traum oder in einem halbwachen Zustand, ist nicht so ganz klar, und fragt ihm sonderbarerweise: Hast du einen Gesundheitspass? Und um das zu verstehen, muss man sich eben an diese traumatische Erfahrung des jungen Swedenborg erinnern, der eben ohne Gesundheitspass beinahe die Pest in London eingeführt hätte. Damals stand er an den Toren der neuen Welt und ging ohne Gesundheitspass von Bord als Quarantänebrecher und wäre fast gehängt worden. Also der Zugang zu dieser Welt wäre ihm verweigert worden. Und das wird sozusagen später aus seinem Bewusstsein wieder hervorgeholt, indem Christus ihn fragt: Hast du eigentlich einen Gesundheitspass oder willst du jetzt in diese geistige Welt die Pest der Sünde einführen? Nicht wahr? Und dieser Prozess der inneren Reinigung und Läuterung auch und Vorbereitung, der geht auch noch weiter. Der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Dieses Traumtagebuch ist also eine sehr interessante Quelle, wie wir zumindest bruchstückhaft Einblick nehmen können in die innere Öffnung Swedenborgs, in die Auseinandersetzung zum Beispiel auch mit der Sexualität, die in diesem Traumtagebuch öfters thematisiert wurden und die wahrscheinlich ein Grund sind, warum die Erben den größten Teil des Traumtagebuchs im Mülleimer haben verschwinden lassen, sodass eigentlich nur noch ganz wenig davon übrig geblieben ist. Wer weiß, was in den anderen Teilen alles gestanden hätte. Swedenborg hört während dieses Prozesses der inneren Vorbereitung auch die lateinischen Worte interiorescit integratur. Interiorescit, er wird verinnerlicht, integratur, er wird integriert, er wird ganz gemacht. Also der äußere und der innere Mensch werden vorbereitet für die Einführung in die geistige Welt. Und bei Swedenborg kann man tatsächlich ein Stück sehen, was bei Jakob Lorber vielleicht nicht so offensichtlich ist. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass wir nicht so exklusive Quellen haben. Bei Swedenborg kann man jedenfalls stärker Einblick nehmen in den Prozess der inneren Wandlung. Das ist auch schon in seinen naturwissenschaftlichen Werken zu beobachten, in denen wir sehen werden, wie Swedenborg zunehmend erkennt, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, in dem Ringen um Ruhm, das war die Zeit der großen Genies und der großen Entwürfe, Newton, Leibniz, die Entdeckung der Integralrechnung beispielsweise, solche Dinge, wo man ganz grundlegende, basale Erkenntnisse gewinnen konnte, wo man auf Ruhm aus war, wo man auch Kämpfe führte, wer als Erster etwas entdeckt hat und wer nur als Zweiter etwas entdeckt hat. Swedenborg erkennt in diesem wissenschaftlichen Prozess lange vor diesen Traumauseinandersetzungen, dass eigentlich das, was die Erkenntnis im Menschen am meisten blockiert und verhindert, der Stolz auf eigene Einsicht ist. Mitten in diesem Wissenschaftsbetrieb, wo man hofft, Unsterblichkeit zu erlangen, indem man bestimmte Einsichten gewinnt und auch niederschreibt und man in den wissenschaftlichen Journalen der Zeit veröffentlicht wird, in den wissenschaftlichen Akademien und Gesellschaften in London, in Petersburg und wo die alle waren, aufgenommen wird und so weiter. Da erkennt Swedenborg allmählich, wer wirklich erkennen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, der muss den Stolz auf eigene Einsicht überwinden. Und das führt bei Swedenborg auch dazu, dass er sich überlegt, wie kann man eigentlich diesen Hochmutskitzel, dass man etwas Besonderes ist, wie kann man den in den Griff bekommen? Und er kommt dahinter, dass er sieht, am meisten gehen diesem Hochmutskitzel die Leute auf den Leim, die selbstständig etwas erforscht haben und das dann verkaufen wollen, also die eine eigene Entdeckung gemacht haben und die dann mitteilen wollen der Menschheit. Und das führt bei Swedenborg dazu, dass er praktisch nie Experimente macht, also nie den Weg der Empirie geht, um auf empirischen Wege zu Erkenntnissen zu kommen, sondern er wälzt sich durch die wissenschaftliche Literatur seiner Zeit durch, er wälzt sich durch anatomische Werke durch, er wälzt sich durch philosophische Werke durch und versucht in diesem Wust von Halbwahren, Unwahren und aber auch genialen Einsichten, in diesem Dschungel von Buchstaben versucht er bereits zu dieser Zeit Innewerdungen zu erhalten, die ihm den Weg zeigen, wie man diese Teilwahrheiten, die in diesen wissenschaftlichen Werken sind, allmählich zu einer großen Synthese verbinden kann, sodass man immer sagen kann, na, du hast es ja nicht von dir selbst, du hast es ja dann irgendwie aus der Literatur. Und das war eine Methode, um dann schon als Wissenschaftler sozusagen einen Weg zu gehen, diesen Stolz auf eigene Einsicht eben nicht auf den Leim zu gehen. Natürlich ist Swedenborg bei all seinen Reisen auch Tourist, wie jeder andere Mensch. Und ich will wenigstens einen Brief mal vorlesen aus diesen frühen Briefen. Er schreibt also an seinen väterlichen Freund Erik Benzelius am 13. Oktober 1710, frisch angekommen in London. Vor 300 Jahren, genau. Ja, vor fast 300 Jahren. Vor gut 300 Jahren. Hochverehrter Bruder. Ein einziger Brief ist kaum genügend, um alle meine Entschuldigungen und mein Bedauern zu enthalten, dass ich Sie und Ihr freundliches Wohlwollen so oft verfehlte, ehe ich meine Reise nach London antrat. Übrigens habe ich in Ihrem letzten Brief, der so voll Liebe gegen mich war, bis auf den heutigen Tag nicht beantwortet. Habe ich Ihren letzten Brief nicht beantwortet. Ich wollte, ich könnte meine Vernachlässigung so unter dem Schleier und den Namen meiner Indolenz und Unbedachtsamkeit verbergen, dass es mir gelingen dürfte, das gleiche Verhältnis, welches früher zwischen uns bestand, wiederherzustellen. Also das sind sozusagen Kniebeugen oder Verbeugungen vor dem Eltern. Man muss kurz sehen, dass sich Benzelius vor der Abreise, man ging ja davon aus, dass er noch ein Jährchen länger in Brunsbo bleibt, dass sich Benzelius sozusagen für weitere Beschäftigungen stark gemacht hat. Und Swedenborg hat ja dann das erstbeste Schiff genommen, sodass er etwas überstürzt abgereist ist, ohne Benzelius vorher zu informieren. Und deswegen also trägt er das hier in dem ersten Londoner Brief eben nach. Ich glaube aber, dass ich Ihnen dadurch werde Genüge leisten können, dass ich mich hier vor Ihnen gehörig ausschelte und Ihren Vorwürfen dadurch zuvorkomme. Die Idee einer Reise zu Polhammer, das war nämlich ein großer schwedischer Ingenieur, der bevor der, ist in Schweden der Euro oder ist er nicht der Euro? Da war er jedenfalls noch auf dem Geldschein, auf der schwedischen Krone drauf, der Polhelm. Und der war ein großer Mechaniker. Und der Benzelius hat sich dafür stark gemacht, dass Swedenborg da eine Stelle bei Polhammer bekommt, um da sozusagen seinen praktischen Trieb weiter zu entwickeln. Und deswegen greift er das jetzt hier nochmal auf. Die Idee einer Reise zu Polhelm, dem Machaon unserer Tage, ist die antike Bildung noch bei Swedenborg, dass so antike mythische Figuren aufgegriffen werden, dem Machaon unserer Tage habe ich nicht ganz aufgegeben, sondern nur aufgeschoben bis zum Tage, wann ich mit Gottes Hilfe wieder in mein Vaterland zurückkehren werde. Denn ich dürfte nicht allein der Nachlässigkeit, sondern auch des Undankes gegen mein Zeitalter beschuldigt werden, wenn ich versäumte, von einem so großen Manne, wie ihn unser Vaterland niemals wieder sehen wird, Nutzen zu schießen. Auf dieser Insel, jetzt ist er endlich in England, auf dieser Insel gibt es jedoch auch Männer von der größten Erfahrung in dieser Wissenschaft. Ich habe dieselben aber noch nicht zu Rate gezogen, weil ich noch nicht genügend mit ihrer Sprache bekannt bin. Ich studiere Newton jeden Tag und bin sehr gespannt darauf, ihn zu sehen und zu hören. Ich habe mir eine Anzahl Bücher für das Studium der Mathematik angeschafft und einige Instrumente, die dieses Studium erleichtern und demselben zur Zierde gereichen, wie zum Beispiel ein Teleskop, verschiedenerlei Quadranten, Prismen, ein Mikroskop, künstliche Maßstäbe bei William Hund und Thomas Everardus, welche meine Bewunderung erregen und auch die ihrige erregen werden. Nebst einer Kamera Obscura, kennt er das Ding, ne? Ich wünsche sehr, dass mir Geld genug übrig bliebe, nachdem ich all meine Rechnungen bezahlt habe, um mir eine Luftpumpe zu kaufen. Also eine Luftpumpe war nicht das, was heute am Fahrrad dran ist, sondern eine Luftpumpe in der Zeit war so ein Gerät. Es war also ein Gerät, mit dem man ein Vakuum erzeugen konnte und im Vakuum erste entscheidende Beobachtungen eben machen konnte, wie sich bestimmte Dinge im Vakuum verhalten. Was irgend Sehenswertes in der Stadt ist, habe ich bereits besichtigt. Die prächtige St. Paul's Kathedrale wurde vor einigen Tagen vollständig fertig, als ich die fürstlichen Monumente in der Westminster-Abtei betrachtete, fiel mir das Grabmal von Casaubon ins Auge, worauf ich von einer solchen Liebe für diesen literarischen Helden begeistert wurde, dass ich sein Grabmal küsste und ihm folgende Stanzen widmete. Das war ein berühmter Humanist und Swedenborg hat ihn in der Westminster Abbey gesehen. Jetzt kann ich es mir nicht verkneifen zu sagen, dass ich vor wenigen Monaten selber in der Westminster Abbey war und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wo ich zuerst hingegangen bin. Also an Newton schnell vorbeigeflitzt, Shakespeare kurz Hallo gesagt und dann das Grab von Casaubon versucht zu finden. Was? Ja, küssen ist inzwischen strengstens verboten. Also wer das wagt, da stehen also die rot angezogenen Geistlichen der anglikanischen Kirche, die natürlich auch der, natürlich sind ja die Krönungskirche, die also der Queen unterstehen und die passen schon auf, dass da niemand küsst. Und an diesem Grab von Casaubon, da kann man sogar Graffiti lesen, also so Reinritzungen. Ja, das wäre heute auch völlig unmöglich, da was reinzuritzen. Und Swedenborg stand da also noch sozusagen an so einem Grab, wo er also da so was machen konnte. Ich habe dann vorher, vor der Reise, habe ich versucht, in der Literatur natürlich alles, was so im Internet an Bildern zu finden ist, schon mal rauszufischen. Dann braucht man ja die Fotos nicht selber machen und oftmals sind die im Internet besser als die, die man denn selber macht. Aber den Casaubon habe ich nicht im Internet gefunden und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man in der Westminster Abbey ist, dann sind da eben diese rot gekleideten freundlichen Herren und überall sieht man so eine Kamera, die also durchgestrichen in Rot ist, also Fotografie verboten. Nicht wahr? Nun habe ich natürlich es trotzdem nicht lassen können, Casaubon zu fotografieren, habe mich also hinter eine Säule gestellt und das erste Foto versteckt gemacht und das erste gelangt mir auch, da musste ich aber ein bisschen zoomen, um den Casaubon ranzuholen. Und das zweite habe ich dann also in näherer Entfernung gemacht, damit ich das besser hinbekomme und ich habe das auch noch geschafft und während ich weggehe, merke ich schon, dass sich mir Tritte näherten und dann wartet einer von diesen roten Herren und sagte also, sorry, Sir, we have a policy. Also ich durfte das Foto nicht machen, aber er hat es mir glücklicherweise nicht aus der Kamera weggenommen, sodass ich also dann die lateinische Inschrift entziffern konnte, die da auf diesem Grabmal steht und auch verstehe, warum Swedenborg also ihm genau diese Stanzen gewidmet hat. Da ist nämlich auf das Marmor des Grabmals Bezug genommen in dieser lateinischen Inschrift. Und Swedenborg, der also Latein konnte und das also las in Latein und also sich angeregt fühlte für die Verherrlichung des Humanisten, dass ihn also Marmor hier verehrt und so weiter, der bringt dann Folgendes. Warum ziert dein Grab Marmor und goldene Inschrift? Da doch beide vergehen, du aber ewig bestehst. Wohl aus eigenen Trieb goldglänzend dich feiert der Marmor, weil so gern er empfängt deiner Bewunderer Kuss. Also wir merken da die Verehrung Swedenborgs und dass er ihn eben selber geküsst hat. Er hat den Marmor gesehen, der ihn verherrlicht, er hat ihn selber geküsst und bringt das dann noch literarisch zum Ausdruck. Sonst ist die Stadt sehr aufgeregt von innerem Zwiespalt zwischen den anglikanischen und presbyterianischen Kirchen. Sie sind von fast tödlichem Hass gegeneinander entflammt. Die Fackel und die Trompete dieses Aufruhrs ist Dr. Sacherell, dessen Name man aus jedem Munde und an jeder Straßenecke hört und über den jeder Buchladen hier Broschüren austeilt. Fragen Sie mich nach mir selbst, so kann ich sagen, dass ich lebe, jedoch nicht glücklich, denn ich vermisse Sie und Ihr Haus. Könnte ich nur einen Brief von Ihnen zu sehen bekommen, denn ich liebe Sie nicht nur mehr als alle meine Brüder, sondern ich liebe Sie wie meinen Vater. Und so weiter, dann ist der Brief auch bald zu Ende.